Also ich habe alles früher selber gemacht, geschoren, alles einflechten ist, ja, ich glaube, das Einzige, was ich nicht kann und nicht gemacht habe. Früher haben sich doch der eine oder andere ein bisschen lustig gemacht, weil ich die Pferde nicht so gut an Zügel gekriegt habe, aber trotzdem hat es funktioniert.
St. Georg, der Pferdepodcast.
St. Georg, der Pferdepodcast. Heute dürfen wir zu Besuch sein im schönen Westfalenland. Wir haben auch schönen westfälischen Landregen genossen, nur ein bisschen. Dann ist es Gott sei Dank ein bisschen heller geworden. Wir sind bei Otto Becker. Ich freue mich, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Lieber Otto, erstmal hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Aber ich habe ja eh den Verdacht, ihr habt das Hamburger Shitwetter so ein bisschen mitgebracht hier.
Das können wir dann später nochmal ein bisschen diskutieren. Bundestrainer Otto Becker. Was habe ich mich ehrlich gesagt auf der Fahrt gefragt, so ein bisschen her, was macht eigentlich ein Springbundestrainer? Du wirst ja nicht sagen, da reiten mal 20 Zentimeter dichter. Also ich meine, die meisten, die du betreust, kriegen das, glaube ich, mit Verlaub auch ohne deine Hilfe hin.
Genau, also wir sind ja im Springbereich 5 Trainer, also ist ja sehr umfangreich. Deutschland ist doch sehr groß. Um unten anzufangen, Karl Prox bei den Ponys, dann Ebi Seemann, der die Children betreut und in Warndorf viel macht, Peter Teuben, Junioren, junge Reiter, U25 und bei mir jetzt neu im Team Markus Döring und ich. Und ja, ich mache natürlich mehr die Spitzenreiter und da bin ich eigentlich auch mehr Manager als Trainer, weil die sind so viel unterwegs. Das ist anders als zum Beispiel in der Dressur, die doch viel weniger Turniere haben, wo viel mehr zu Hause trainiert wird. So dass ich da eine andere Aufgabe habe und ja, viel unterwegs, gerade im Sommer, wenn die Nationenpreisturniere anstehen. Das geht jetzt los, ich glaube auch bis Mitte September bin ich, glaube jedes Wochenende auf 4-5 Tage weg. Das ist schon eine Frequenz, die, glaube ich, auch das ganze Jahr nicht ginge, aber die Hauptzeit ist natürlich im Sommer. Im Winter ist es dann etwas ruhiger, fahre ich auf die größeren deutschen Turniere natürlich und ab und zu auch mal ins Ausland, aber ich muss nicht jede Woche weg und nicht immer so lange. Da kann man doch auch viel im Internet sehen heutzutage, das hilft natürlich und also das ist ein Teil der Arbeit. Im Winter stehen natürlich noch viele, viele Meetings an, gerade in Warndorf, das eine oder andere, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht und was aktuell heute, zum Beispiel heute Morgen auch wieder ein Thema war, Startgenehmigung. Wir haben jetzt eine ganz heiße Phase in Deutschland, von Mitte April bis Ende Juli haben wir fast jede Woche ein internationales Turnier in Deutschland. Und da stehen Startgenehmigungen an und das ist auch immer viel. Das ist viel Kleinkram. Dann fragt man sich den ganzen Tag, was hat man eigentlich gemacht den ganzen Tag? Da geht aber trotzdem viel Zeit dabei verloren. Und ja, weil ich bin auch der Meinung und versuche immer, bevor Diskussionen und Probleme kommen, auch auf die Reiter zuzugehen. Die Reiter melden sich ja immer leider nur, wenn sie was wollen. Also ich gehe dann lieber auch auf die Reiter zu und frage schon mal nach. Und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Aber das ist doch mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Versuchen auch jedem gerecht zu werden.
Aber ich sage jetzt mal so, du musst nicht deine eigenen Flüge buchen, dich um Visa kümmern und sowas. Da gibt es schon irgendwie in Warendorf jemanden, würde ich vermuten.
Genau, ich arbeite sehr eng mit Warendorf zusammen. Sind auch zwei Damen, die auch rund um die Uhr im Einsatz sind. Eine für national, eine für international. Die unterstützen mich da. Ich weiß auch, viele Reiter denken immer zum Beispiel im Ausland, wir haben da Einfluss, haben wir gar nicht. Die ausländischen Turniere laden ein, wenn sie wollen am Ende. Die haben ihre Quote und da können die im Grunde innerhalb dieser Quote nehmen, wenn sie wollen. Wir haben Einfluss in Deutschland. Und da können wir benennen und das machen wir auch. Jetzt haben wir neu Redefeed, ist ein 3-Sterne-CSI. Das heißt, es ist vorgegeben, es gibt einen Teil der Reiter über die Weltrangliste. Teil der Reiter kann der Veranstalter benennen und einen Teil können wir benennen. Und ja, und um diesen Teil kümmern wir uns eben und kriegen wir ein paar Tage vorher. Dann machen wir ein Gerüst und dann irgendwann wird die Weltrangliste einen Strich gemacht. Da wissen wir genau, wer über die Weltrangliste kommt und dann benennen wir unsere Reiter. Und da versuchen wir natürlich, die Top-Reiter unterzukriegen, aber auch viele Junge zu berücksichtigen, auch den ein oder anderen aus dem jeweiligen Heimatgebiet, sodass wir da eine gute Mischung haben. Und das, wie gesagt, denkt man erst gar nicht so, aber das beansprucht doch ganz schön Zeit. Oder anderes Beispiel, Gola Minore, Nationenpreis, haben wir ein aktuelles Beispiel. Haben wir im Januar angefragt, die haben letzte Aprilwoche einen 3-Sterne-Nationenpreis, da wollten wir gerne ein Team schicken. Haben auch sofort zugesagt im Januar und auf einmal waren wir nicht mehr dabei. Die Regeln wurden geändert, auch von der EEF, durften nur noch 10 Nationen einladen, haben ja keine Einladung bekommen. Letzte oder vorletzte Woche haben wir mit den Reitern natürlich versucht, dass jeder andere Pläne macht. So, und gestern Abend hat ein Team abgesagt und wir können doch noch. Jetzt haben wir es aber heute Morgen schon hingekriegt. Das ursprüngliche Team geht jetzt doch und geht dahin. Und ja, das sind Dinge, da sind auch schnell wieder 2 Stunden weg, wo man nur für eine Sache am Telefon hängt.
Bei der Benennung, du hast schon gesagt, du guckst bei deutschen Turnieren zum Beispiel, dass dann auch ein regionaler Reiter da vielleicht eine Chance hat, vor größerem Publikum und auf einem anspruchsvolleren Platz vielleicht zu reiten. Du musst natürlich auch immer so ein bisschen Ausschau halten, wenn wir jetzt auf einen Top-Top-Sport denken, das schöne Wort Championatspferd. Was macht denn ein Championatspferd aus?
Ja, am besten natürlich, dass er konstant, relativ sicher, das heißt mit null, am besten null oder maximal ein Fehler wirklich über einen längeren Zeitraum geht. Weil im Championat ist einfach so, oder in unserem Sport generell, ist nicht wie im Fußball, wo man mal zur Halbzeit einen 2-0 Rückstand noch aufholen kann, wenn es einen Fehler gibt, dann zählt er. Und insofern suchen wir dann natürlich auch Paare, die gut genug sind, Paare, die zusammenpassen auch, also Reiter und Pferd, ist auch immer eine Diskussion, die wir haben. Top-Reiter und das Pferd vielleicht nicht ganz so, ist dann doch besser, wenn ein Reiter, der vielleicht nicht so erfahren ist, aber das bessere Pferd hat. Das ist immer schwierig und jedes Jahr eine neue Herausforderung da aktuell, die am besten in Form sind und dem wir am ehesten zutrauen, am Championat bestehen zu können, zu nominieren. Und dieses Jahr ist das Championat, die Europameisterschaft in Mailand, erst in der ersten Septemberwoche, ist relativ spät. Da haben wir aber natürlich viel Zeit, die Paare anzuschauen und über einen längeren Zeitraum gerade im Sommer zu sehen. Natürlich bekommt man auch im Winter Eindrücke, aber die aktuelle Form ist uns schon sehr wichtig. Und wie gesagt, da ist natürlich die Qualität von Reiter und Pferd, von dem Paar und auch die Konstanz schon eine wichtige Komponente.
Wenn man den Springsport damals, als du noch aktiv warst, vergleicht mit heute, dann hat sich da ja doch unwahrscheinlich viel getan. Also allen voran die größte Veränderung vielleicht, die augenscheinlichste, die Global Champions Tour, die ja auch mitunter schon, muss man sagen, zur Konkurrenz steht, zu Nationenpreisen mitunter. Wie ist das als Bundestrainer? Also ich kann mir sagen, früher, du in deiner Hochzeit mit Pamina, mit Cento, mit diesen großen, tollen Legenden des Springsports, da war das schon auch was Besonderes, wenn der Nationenpreis anstand und der Bundestrainer sagte, Otto, du, Nationenpreis. Ist das heute immer noch was Besonderes oder musst du manchmal vielleicht schon mal ein bisschen sanften Druck oder Nachdruck zumindest ausüben, um zu sagen, pass mal auf, ich brauche dich da mal für diese Nationenrunde?
Also das ist schwieriger, aber auch schwieriger, weil es zum Glück viel mehr Turniere gibt. Also der Bedarf ist da. Ich finde auch, wenn ich das heute höre, oft, dass es schwer nach oben zu kommen. Natürlich ist es schwer nach oben zu kommen, es ist noch schwerer oben zu bleiben. Aber durch die Vielzahl der Turniere, auch durch die Global Champions Tour, durch andere 5-Sterne-Turniere, es können nicht immer dieselben Reiter sein. Also auch da ist, wenn jemand gut ist, kann das ganz, ganz schnell gehen. Finde ich persönlich sogar schneller als früher, wo es weniger Turniere gab, wo dann immer dieselben gefahren sind. Und jetzt hat man doch viel mehr Möglichkeiten, sich zu beweisen. Durch die Vielzahl der Turniere wird es noch wichtiger, die Pferde eben zu managen. Wirklich gerade die Top-Pferde, dass man ein Konzept hat, dass man sich Highlights und Ziele raussucht. Und aber da muss ich sagen, dass die Reiter nach wie vor mitziehen und nach wie vor auch mitziehen bei den Nationenpreisen, bei den Championaten sowieso. Sie wollen, wir haben auch Ende letzten Jahres nochmal zusammengesessen, haben da auch nochmal die Rahmenbedingungen für die nächsten 2 Jahre, also dieses Jahr und auch nächstes Jahr Olympia Paris, viel gesprochen und festgelegt. Und da kam bei allen, wir haben nur die Kaderleute gehabt, aber bei allen ganz klar raus, dass die Nationenpreise wichtig sind, dass sie die reiten wollen. Und das merken wir auch an den Rückmeldungen, auch in diesem Jahr. Also sind alle bereit zu reiten und auch dann, wenn es soweit ist, die Pferde aufs Championat vorzubereiten. Das heißt, dosiert einzusetzen, mit einem Plan einzusetzen. Und das ist auch meine Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Ich habe das Glück mit, wie gesagt, Markus Döring jetzt, der passt super ins Team, mit Jan-Heinz Wackemagers als Tierarzt, der auch jetzt schon 14 Jahre dabei ist. Der Springausschuss mit Peter Hoffmann, Michel Rüping, wir sind wirklich ein Team. Wir besprechen immer im Vorfeld alles und versuchen natürlich aus allem da das beste Team herauszufinden. Es muss passen für die Reiter in die Pläne. Viele sind in den Teams in der Global Champions Tour. Da ist es natürlich schwieriger. Da muss man auch eher planen. Es muss passen für uns, eben für die Nationenpreise. Es gibt Abstiege. Man kann sich qualifizieren fürs Finale in Barcelona, was ja immer auch ein großes Ziel für uns ist. Aber am wichtigsten ist, dass die Pläne, die wir dann gemeinsam auch mit den Reitern machen, dass die auch so sind, dass das für das jeweilige Paar, für das jeweilige Pferd die bestmögliche Vorbereitung fürs Championat ist, dass sie einfach auch da frisch sind, in Topform sind. Und ja, das ist jedes Jahr wieder eine neue Aufgabe. Ich sage immer, es ist auch wie ein Puzzle, das man so zusammensetzen muss. Das macht einerseits Spaß, aber andererseits wird es immer schwieriger durch die Vielzahl der Turniere. Aber zum Glück, wie gesagt, sind die Reiter da auch noch bereit mitzuziehen und auch noch bereit, für Deutschland zu reiten und haben da auch Spaß dran.
Du hast das Team Springausschuss, Markus Döring und so weiter erwähnt, aber letztendlich der Verkünder der frohen oder vielleicht auch nicht so frohen Botschaft, sprich du bist dabei, du bist leider nicht dabei oder du bist Reserve, also das ist ja fast, sage ich mal, der undankbarste Job, mitunter ein bisschen fünftes Rad am Wagen fühlt man sich da vielleicht auch schnell mal. Ist das der ekligste Bereich der Jobbeschreibung Bundestrainer?
Ja, mit Sicherheit. Also ich habe ja das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen. Und dieser Job Bundestrainer gibt mir die Möglichkeit, im Spitzensport zu bleiben. Und man ist auf Top-Turnieren, man hat mit Top-Reitern zu tun. Aber ja, das ist der unangenehme Teil. Das ist aber im Kleinen schon bei der Startgenehmigung für ein Turnier, wenn einer nicht dabei ist. Und das ist im Großen natürlich gerade dann die Nominierung bei den Nationenpreisen. Es gibt auch ein paar, wo alle hinwollen. Aachen will auch gerne jeder reiten, den Nationenpreis. Und auch bei den Championaten. Und manchmal regelt sich einiges von selbst, aber nicht immer. Und gerade letztes Jahr hatten wir ja doch einige Alternativen. Da haben wir uns viele Gedanken gemacht, haben auch einen Tag länger gebraucht, weil wir das intensiv diskutiert haben, analysiert haben. Und wie gesagt, wir wollen auch jedem am liebsten gerecht werden. Das geht leider nicht immer. Und dann die Kunde zu überbringen, das ist nicht immer lustig. Also ich erinnere mich an Rio, war extrem, als wir wirklich fünf gestandene Weltklasse-Paare hatten, wo ursprünglich Meredith Fünfter wurde, zwei Tage nachdem sie in Aachen Doppel-Null im Nationenpreis geritten ist. Oder auch im letzten Jahr, wo wir doch ein paar Kandidaten hatten. Das ist nicht einfach, mit den Leuten das beizubringen und zu erklären. Jeder macht sich Hoffnung und das ist ja, wie gesagt, der unangenehme Teil. Aber er gehört dazu.
Meredith kam dann in Rio doch noch zum Einsatz. Wir wollen gar nicht so viel über Negatives sprechen, aber ich kann mir vorstellen, als damals Markus Ening im Warm-up noch super war und dann in Rio auf einmal, ich glaube, das war eine Stunde vor dem ersten Springen, war der Schimmel auf einmal lahm von ihm, der Cornado. Sind das so Momente, die du sagst als Bundestrainer, wieso, was haben wir getan?
Die Götter zürnen uns. Natürlich. Man stößt auch als Bundestrainer an Grenzen. Also wir arbeiten ja mit den Paaren, die wir haben. Natürlich versuchen wir, die Reiter zu motivieren, Pferde zu kaufen, auszubilden, Pferde zu behalten. Aber man muss da auch oft ein Stück weit Glück haben, dass man gerade im richtigen Moment die richtigen Paare hat und die richtigen Pferde hat, die auch noch in Form sind. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, ob ein Pferd vielleicht die Saison vorher viel gegangen ist und dann vielleicht in der Saison danach vielleicht nicht so die Form hat oder ob ein Pferd, manchmal hatten wir auch schon, lange verletzt war und dann die Saison anfängt und dadurch frisch war. Also das sind doch manchmal Umstände, wo man auch ein bisschen Glück braucht, dass die richtigen Reiter die richtigen Pferde haben, dass wir, wie gesagt, wie damals in Rio oder auf anderen Championaten gestandene Weltklassepaare haben. Also da braucht man auch ein Stück weit Glück, dass die dann auch gesund sind, dass die in Form sind. Und da stößt man manchmal an Grenzen, aber das ist natürlich die Wunschvorstellung.
Wenn wir jetzt gucken, wir haben jetzt Mittwoch nach Ostern, dass wir hier sitzen. Du bist vor, ich nehme an, 36 Stunden, 48 Stunden aus Omaha vom Weltcup-Finale zurückgekommen. Das lief so, ein paar viele Netzroller hatten die deutschen Reiter, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und einer hatte einen wirklich fürchterlichen Anfang und einer hatte ein schlechtes zweites Springen. So ist das. Aber Stichwort Championatsreiter, hat diese enge Halle in Omaha, wie viel Aussagewert hat sowas für dich?
Das wichtigste Ziel im Jahr ist immer das Championat draußen, aber natürlich hat auch so eine Weltcup-Saison, muss man ja sagen, so ein Weltcup-Finale auch eine Aussagekraft. Man lernt die Reiter kennen über ein paar Tage, man lernt die Pferde kennen über ein paar Tage, man sieht, wie sie reagieren in so einer Atmosphäre. Es kommt ja doch Druck auf und also es gibt da schon viele Eindrücke, die man gewinnen kann. Muss aber nicht unbedingt, wie gesagt, im Sommer eine große Rolle spielen. Da werden die Karten wieder neu gemischt. Aber es hilft natürlich, diese Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln. Ohamar lief für uns nicht zufriedenstellend. Ich glaube, dass wir insgesamt im Moment viele gute Reiter, viele gute Paare haben, auch ein paar, die jetzt nachkommen können. Muss ich sagen, da können wir doch ein Stück weit aus dem Vollen schöpfen. Aber uns fehlen trotzdem auch, wir hatten es eben bei Rio, diese gestandenen Weltklasse-Paare, die über Jahre zusammengewachsen sind. Wir haben keinen Reiter in den Top Ten zum Beispiel im Moment. Und was uns vielleicht fehlt, ist auch so wie Henrik von Eckermann, der da auch so ein Team mitreißt, der vorne weg ist, der eine Einzelmedaille gewinnt. Der fehlt uns. Wir haben insgesamt eine sehr starke, geschlossene Mannschaft, aber wie gesagt, vielleicht dieses Ausnahmepaar, das fehlt uns im Moment. Und Omaha war das auch so. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, mit ganz vielen verschiedenen Reitern und Paaren 5 Sterne große Preise gewonnen, hatten auch eine sehr gute Weltcup-Saison und waren ja mit 5 Reitern auch von Europa top vertreten. Und ich hatte schon gehofft und auch ein Stück weit erwartet, dass wir da besser auch mithalten können. Aber ja, es war leider nicht so, aus verschiedenen Gründen, sodass insgesamt die Bilanz doch, wenn man sieht, der beste Achter, dann 15. Wir hatten nur 2 im Finale bei den besten 20. Das war schon eine magere Ausbeute und kommt natürlich auf den Standpunkt an, wenn man zufrieden ist mit guten Runden, da haben wir viele gesehen, aber immer dann oft ein Fehler und das reicht eben nicht, um in die Spitze zu kommen. Und wir sind eben eine Reiternation, wir sind erfolgsverwöhnt, wir haben natürlich andere Erwartungen, wir wollen da auch vorne dabei sein. Und wenn man das sieht, dann hat es eben nicht gereicht. Da waren wir weit weg von der Spitze. Und wenn wir da auch diesen Sommer und sowieso nächstes Jahr in Paris eine Medaille gewinnen wollen, dann müssen wir uns da gewaltig steigern und wirklich besser werden.
Du hast gesagt, etablierte Weltklassepaare braucht es. Aber man muss natürlich auch irgendwie in die Weltklasse hineinwachsen. Einer, der das geschafft hat, letztendlich in Omaha, aber schon das Wochenende vorher, das ist Richard Vogel. Das erste Mal immerhin in der Top 50. Ich glaube, er ist 48. gewesen vor seinem 5-Sterne-Erfolg in Wellington. Ja, und jetzt kommt er mit United Touch da um die Ecke. Das ist schon ein Pferd, da guckt man hin.
Ja, auf jeden Fall spektakulär, wie er springt, auch von seinem Ablauf her. Dass Richie ein guter Reiter ist, das wissen wir schon viele Jahre, aber was er gerade die letzten Monate geleistet und gewonnen hat, also das ist schon, muss ich sagen, Hut ab. In Stuttgart das Weltcup-Springen, überraschend. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, in Leipzig war er Zweiter, so hat er sich auch qualifiziert, hat in Wellington noch eine Woche vorher den Rolex Grand Prix gewonnen, was ja quasi auch ein bisschen der Abschluss dieser ganzen 3-monatigen Serie ist, mit einem anderen Pferd und jetzt auch im Weltcup-Finale, wie selbstbewusst, souverän der aufgetreten ist, der weiß genau, was er will beim Parcours abgehen schon. Auch damit David Will, seinem Kompagnon, der kam dann auch, wie die das Ganze managen und auch leistungsorientiert, muss man auch klar sagen. Und wie er das auch da nachher durchgezogen hat, auch das eine Springen ja gewonnen. Er hat eigentlich nur die eine im ersten Umlauf im Finale die letzte Linie nicht gut erwischt, wo er auch ganz selbstkritisch das analysiert hat. Er muss das besser machen. Er hat ihn zu viel aus der Kraft springen lassen. Da ist ihm vielleicht die Kraft so ein bisschen ausgegangen, wobei die letzte Linie natürlich für ihn auch nicht optimal war. Das war alles eng und das Pferd hat einen riesigen Galoppsprung, den unter Kontrolle zu halten. Das ist noch nicht so einfach. Und er hat ihn da so ein bisschen eingeholt. Da hat er leider die letzten 3 Sprünge einen Abwurf. Aber er hat dann im zweiten Umlauf eigentlich genau das umgesetzt, was er als falsch betrachtet hat und hat dann nochmal eine super Nullrunde hingelegt. Also da muss ich sagen, wie der Junge da aufgetreten ist, das war à la bonne heure, ja.
Du hast schon gesagt, Hamburg ist so der erste Moment, wenn es nach draußen geht, jetzt wieder in die grüne Saison. Hamburg auf Gras, der erste Nationenpreis ist St. Gallen, also der erste, der relevant ist für die Nationenpreiswertung, der FII-Nationenpreisserie, die dann das Finale in Barcelona im Herbst hat. St. Gallen, klar, traditionelles großes Reiterstadion auch auf Gras. Bist du mehr so Team Gras oder Team Sand?
Das kommt auch aufs jeweilige Championat an. Also ich liebe einen guten Grasplatz. St. Gallen kann es natürlich auch schon mal regnen, dann ist da nicht so lustig. Ansonsten ist das ein super Turnier. Also ich liebe diese Rasenplätze, aber wie gesagt, ich bin da auch pragmatisch und wir müssen natürlich auch die Paare sehen, wie die Bedingungen sind, wo und wie, auf welchem Boden das jeweilige Championat ist. War letztes Jahr auch ein Diskussionspunkt. Aachen ist ja oft vom Termin her einfach nach Aachen wird nominiert, weil es so ist. Dadurch kriegt Aachen eine besondere Bedeutung. Oft sagen die Reiter, was hat Aachen mit einem Sandplatz zu tun? Da haben sie recht. Also man muss da abwägen und wir versuchen das natürlich in der Planung zu berücksichtigen, dass wir wissen, die Pferde gehen auf Rasen gut, die gehen auf Sand gut. Zum Beispiel letztes Jahr auch war das in einem Fall auch ein Nominierungsgrund.
San Siro, also Mailand, da wird gut Fußball gespielt, du bist ja auch Fußballfan. Und direkt daneben ist diese Rennbahn, auf deren Areal auch die Europameisterschaften stattfinden. Das ist aber auch Gras, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, das ist auf Gras, Stand jetzt. Ja, Mailand ist natürlich als Stadt schon einzigartig, glaube ich, etwas, wo man gerne hingeht. San Siro ist gerade für die Fußballfans natürlich auch ein Begriff. Das Turnier, es gab letztes Jahr ein Probeturnier, ich glaube, was ich gehört habe, ich war nicht da, aber das war so Medium, der Boden war so Medium und ich hoffe, dass die das noch in den Griff kriegen, wobei ich da sagen muss, ich bin ja auch einer, der die FEI öfter auch mal kritisiert für irgendwelche Aktionen, die da gemacht werden, aber die Championate, die letzten Jahre, das muss ich sagen, das haben die top organisiert. Es waren immer top Bedingungen, es waren immer top Böden, es war für die Pferde, es waren top Stallungen. Also das war gut und da gehe ich mal davon aus, dass es dieses Jahr auch so sein wird.
Das berühmteste Barhufpferd der Welt ist momentan King Edward. Und Henrik von Eckermann hat schon in Herning auf Sand als frischgebackener Weltmeister laut darüber nachgedacht, dass er sich etwas einfallen lassen muss, weil auf Gras ist natürlich Barhuf irgendwie schwierig. Und er sagt, er hat schon eine Idee. Weißt du eventuell, was für eine Idee das ist?
Nein, habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen, aber so viele Alternativen gibt es da ja nicht, wenn Rasen ist und gerade wenn es mal regnet und es wird glatt. Also man braucht auch, um die Pferde Sicherheit zu haben, braucht man einfach den Grip, man braucht die Stollen. Und ich weiß nicht, ob das mit Kleben oder keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Der Hendrik ist ja auch ein Tüftler, also der überlegt sich auch, der ist unheimlich ehrgeizig, aber auch unheimlich diszipliniert. Und auch wenn man sieht, wie der mit seinem Pferd arbeitet, morgens schon, der longiert selbst, der kümmert sich den ganzen Tag drum. Also der macht sich richtig Gedanken. Also ja, vielleicht können wir noch was lernen.
Wollen wir noch mal ein bisschen zurückgucken. Wenn wir hier über deine Anlage gehen, dann ist ein Schimmel allgegenwärtig. Draußen als Fangständer begrüßt einen da schon ein Hindernis. Das ist Cento, klar. Das ist nach wie vor die absolute Nummer eins der Vierbeiner in deinem Herzen.
Ja klar, ich meine, gerade wenn man ein Pferd selbst ausbildet, ich habe ihn Ende fünfjährig bekommen und er ist dann wir haben 11 Saisons international geritten, immer sehr dosiert eingesetzt, mit 17 verabschiedet, ich glaube, der war noch 6 Wochen vorher, war mal im Nationenpreis ganz vorne platziert, in Wiesbaden war er, glaube ich, im großen Preis, Dritter oder Vierter und haben ihn dann in Aachen verabschiedet, wo er wirklich noch fit war, das war auch ein Wunsch, er war dann noch hier, ist kurz vor seinem 30. Geburtstag leider gestorben und natürlich, das war ein Traum und auch eben die Erfolge, die er über einen langen Zeitraum gehabt hat, das gibt es, glaube ich, nicht viele Paare in Deutschland und für mich war es natürlich wie ein im Lotto, dieses Pferd zu bekommen, das hat vom ersten Tag an zusammengepasst. Und ja, man denkt da natürlich gerne dann dran zurück. Früher gefühlt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber gefühlt kannte man mehr Paare. Also heutzutage ist einfach durch die Vielzahl der Turniere, durch die Vielzahl der Prüfungen auf dem Turnier, braucht ein Reiter mehrere Pferde, wenn er das alle machen will. Und man irgendwie gefühlt, wie gesagt, waren die Pferde oder die Paare früher länger zusammen. Und glaube schon, dass ich sagen kann, dass Cento da eins der herausragenden Paare der letzten Jahre war.
Was war da die Runde, die du am meisten vielleicht noch im Hinterkopf hast? Ich meine, ihr habt das Weltcup-Finale gewonnen, ihr wart super unterwegs bei den Olympischen Spielen, ihr wart Großen Preis von Aachen habt ihr auch gewonnen, genau, ja. Ihr habt bei Weltmeisterschaften toll performt, aber gibt es trotzdem so einen Parcours oder einen Moment, wo du sagst, das ist für mich der Inbegriff meiner Cento-Karriere?
Ja, es gab in der Tat mehrere. Also Calgary, den großen Preis können wir gewinnen. Das Weltcup-Finale in Leipzig mit einem spektakulären letzten Umlauf, wo wirklich Häuser fast standen. Wie man das so sagen kann, kann mich nur erinnern, McLean Ward war vorne und ich war Zweiter nach der letzten Runde, Ludger Dritter und McLean wussten, das Pferd hat nicht so viel Vermögen. Das hat auch der Parcourschef erkannt. Also der hat da schon auch Klamotten hingestellt. Also die Runde war spektakulär. Aber natürlich glaube ich, irgendwie, weil es auch das Jahr 2000 war, verbunden mit dem Großpreis von Aachen, mit Sydney, glaube ich, das waren schon die Dinge, die mir am ersten wieder einfallen. Weil, wenn ich an Aachen zurückdenke, ich weiß, Cento war leicht verletzt Anfang des Jahres, ist auf den letzten Drücker fit geworden für die grüne Saison. Ich habe mich dann qualifiziert. Oder ich habe gedacht, sieht gut aus in Aachen, dass ich nominiert werden kann. Und dann hatten wir ja da richtiges Scheißwetter auf Deutsch gesagt in Aachen. Das Wasser stand am Platz. Und ich bin zu Herbert Meyer hin, dem damaligen Bundestrainer, und hatte eigentlich so ein bisschen Angst, jetzt noch was zu riskieren. Und habe gefragt, ob ich denn den großen Preis überhaupt noch reiten muss. Und da habe ich einen richtigen Einlauf gekriegt, was ich überhaupt will. Bin dann den großen Preis geritten, habe den auch gewonnen, wirklich nach einem spektakulären Stechen, wenn man das heute noch sieht, wie der Schlamm gespritzt hat. Und dann eben die Nominierung klar gemacht für Sydney. In Sydney dann 2-0 Runden geritten im Nationenpreis, als wir mit dem Team Gold gewonnen haben, im Einzel nachher Vierter. Also das Jahr und auch dann auch das Stechen in Aachen, wie gesagt, auch durch die widrigen äußeren Umstände und dann auch Sydney, was für mich die schönste Olympiade war, muss ich sagen. Von der ganzen Atmosphäre, vom ganzen Drumherum, nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern es war echt ein Erlebnis. Wir waren 4 Wochen da und die Bevölkerung war so herzlich. Also das hat alles gepasst und ja, das sind natürlich die Momente, wo man dem vielen anderen aber an erster Linie gerne zurückdenkt.
Wir haben schon gesagt, was ein Championatspferd ausmacht. Was macht denn ein Championatsreiter aus oder woran erkennt man einen, wo man sagt, der hat das Zeug, mal zum Championatsreiter zu werden, ist ja nicht so einfach in Deutschland.
Nein, aber dass er auch aufs Championat hinarbeitet, dass er die Pferde so managt, da will ich auch gerne mal ein Beispiel nennen, Markus Ening. Nach Rio muss man total neu aufbauen, mit jungen Leuten, mit neuen Leuten. Da hat er unheimlich geholfen und der ist da ein Paradebeispiel dafür, wie er offen ist, wie er auch uns ganz offen alles sagt, auch wie seine Pferde sind, wie der Gesundheitszustand ist. Und wie er auch für die Mannschaft wichtig ist, wie er den Reitern hilft, beim Parcours abgehen, Tipps gibt. Und das ist eigentlich so für mich der Wunsch, dass es so sein sollte, dass man wirklich auf dieses Championat hinarbeitet, auch mal ein Turnier weglässt. Letztes Jahr auch hat er einen klaren Plan gehabt, der sich ja dann ausgezahlt hat in Herning. Und das ist natürlich der Wunschgedanke und nicht ein Reiter, der wichtig ist, jedes Springen zu gewinnen. Aber wenn es dann darauf ankommt, eben die Luft dann ausgeht, also natürlich zielgerichtet hinarbeiten. Gut, aber auch das ist keine Garantie, dass es nachher klappt. Da gehören viele Faktoren dazu.
Nun hat der Bundestrainer ja auch noch ein Privatleben. Also du hast hier im Münsterland deine Anlage, da wohnst du mit deiner Familie, beziehungsweise deine älteste Tochter ist schon ausgezogen, die studiert in Hamburg, reitet in Riesenbeck noch parallel. Wie oft bist du überhaupt hier?
Ja, leider zu wenig, wobei über den Winter jetzt schon mehr, muss ich sagen. Gerade jetzt im Frühjahr, ich hatte eine kleine Knie-OP, dann habe ich auch ein bisschen Luft geholt, war jetzt viel hier die letzten Wochen, aber zu wenig. Aber ich kenne das auch, ich bin ja in der Gaststätte groß geworden, da gab es nie ein Wochenende oder auf Turnieren dann ja auch nicht. Also bin eigentlich, wie man das so schön sagt, immer 24/7 auf Sendung oder auch erreichbar, auch für die Reiter. Und auch hier ist ja immer irgendwas mit den Kindern im Stall oder das Telefon klingelt oder Startgenehmigungen sind zu machen. Im Sommer ist die Taktzahl, die ist schon sehr intensiv. Im Winter ist es etwas besser und das genieße ich dann auch, muss ich sagen. Ja, wenn ich mal hier bin und wenn Ruhe ist und wir sind ja hier auch auf dem Land, also ist die nötige Ruhe auch da. Aber ja, wenn es dann wieder losgeht, so wie jetzt, es fängt an zu kribbeln, ist eine riesige Vorfreude, gerade Mailand und sowieso für Paris nächstes Jahr. Also da die Planung und die Gedanken gehen ganz offen in diese Richtung.
Aber jetzt plant ihr dann auch mal familiär, das heißt, wenn du mal am Wochenende Turnier frei hast, fährst du aufs Turnier als TT?
Genau, mit den Kindern haben wir ja jetzt auch nächstes Wochenende, fahren wir nach Lier mit allen 3 Mädels. Da bin ich auch dabei als TT, fahre den LKW, helfe denen, unterstütze die. Also wenn ich da bin, ja, irgendwas ist dann immer, irgendeiner ist immer auf dem Turnier.
Kannst du einflechten?
Nein, also ich habe alles früher selber gemacht, geschoren, alles einflechten ist, ja, ich glaube, das Einzige, was ich nicht kann und nicht gemacht habe.
Wie ist das im internationalen Vergleich? Also wenn ich jetzt Omaha, du warst live vor Ort, ich habe es auf Clip My Horse bzw. FEI-TV verfolgt. Wenn ich da so ein paar Pferde anderer Nationen sehe, dann denke ich, puh, die springen mit noch mehr Respekt als nicht nur die deutschen Pferde. Wir haben die Diskussion über Social License in Deutschland. Ist das, finde ich ja wichtig, diese Diskussion, ist das mehr in Deutschland? Haben wir da ein Problem vielleicht, dass wir in Deutschland, ich sag mal, noch konkurrenzfähig sind? Oder wird das in anderen Nationen genauso diskutiert und auch angegangen?
Also die Diskussionen in allen Bereichen, glaube ich, die sind in Deutschland am größten. Aber wir sind ja selbst dran interessiert. Und das war ja auch, wenn ich mal zurückdenke an meine Anfänge. Ich habe ja in sehr unruhigen Zeiten angefangen. Und uns war es wichtig, natürlich Erfolg zu haben, aber nicht um jeden Preis. Und wir wollen auch fairen Sport abliefern. Und da stehen wir nach wie vor für und wir leben das auch. Also wir versuchen das auch. Aber natürlich sind diese Themen, egal in welche Richtung, hatten wir auch schon mit Rollkur oder egal was es ist, die sind in Deutschland, habe ich glaube ich schon den Eindruck, am intensivsten.
Und hat man dadurch einen Chancen-Nachteil? Was meinst du?
Weiß ich nicht. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir wollen Erfolg haben, ja, aber nicht um jeden Preis. Was da alle passiert oder nicht passiert im Ausland, kann ich nicht beurteilen. Meine Gedanken mache ich mir da auch an der einen oder anderen Stelle. Auf dem Turnier wird sehr intensiv kontrolliert, auch wenn ich jetzt Omaha sehe, wie viele Stewards, wie viel Richter, wie viele Tierärzte da sind. Die Pferde wurden jeden Tag auch im Stall angeguckt und begutachtet. Also da passiert sehr viel. Wir versuchen uns, salopp gesagt, an die Regeln zu halten. Und das ist mir persönlich auch sehr wichtig.
Wenn du dir irgendein internationales Paar momentan aussuchen dürftest, um das vielleicht mal in Deutschland einzugemeinden, wer wär's?
Ja, wenn man das sieht, ist das schon Hendrik von Eckermann. Da ist auch noch, glaube ich, mit zu rechnen die nächsten Jahre. Und wie gesagt, kann ich mich auch noch erinnern, man braucht so ein Paar im Team, um ganz nach vorne zu kommen. Selbst in Herning, die Schweden haben überlegen, Gold gewonnen im Team, aber hatten nur 2 im Finale. Wir hatten 3 im Finale am letzten Tag dabei, aber die waren irgendwo im vorderen Mittelfeld. Und wenn man das alle zusammennimmt und dann vielleicht das auch noch schlecht verteilt, je nachdem, ist ja immer ein Streichergebnis, dann reicht's nicht. Also da müssen schon wirklich, um wirklich ganz vorne zu stehen oder eine Medaille zu gewinnen, müssen ganz viele Dinge dazugehören. Aber ein Top-Paar, das da ganz vorne ist, das gehört da mit Sicherheit auch dazu.
Und das Spannende war ja, also dass King Edward ein gutes Pferd ist, das war bekannt, aber ich weiß noch in Tokio, wie Hendrik von Eckermann irgendwie dann auch sagte, Mensch, und der ist schon wieder null und schnell gegangen. Also der war selber überrascht, wie dieses Pferd, das ja in Tokio, ich will nicht sagen wie Phönix aus der Asche, aber auf einmal war der da und dann hält der diese Wahnsinnsqualität über jetzt nahezu 2 Saisons.
Ja, das spricht für Reiter und Pferd, dass sie das so machen. Aber wie gesagt, ich hatte schon gesagt vorhin, der macht sich auch richtig Gedanken. Der setzt den gezielt ein, der weiß ganz genau, was er will. Und auch wenn man da mal dabei sein kann, wie der einen Parcours abgeht oder analysiert beim Abgehen, das habe ich in Herning erlebt, wie er das macht und genau weiß, waren ja doch auch ein paar knifflige Distanzen. Und wenn ich denke, der macht mit dem, wenn man ihn daneben stehen sieht, das Pferd ist ja nicht zu groß, der macht dann auf den Galopp schon weniger. Selbst einer für mich, der ja wirklich viel Erfahrung hat, ist man dann schon verwundert, wie detailliert und wie selbstbewusst, wie er da rangeht und genau weiß, was er will und wie er das macht. Das ist schon, das ist gut, das ist einfach gut. Das ist ein Weltklasse-Reiter, ein Weltklasse-Paar. Und ja, das braucht man aber auch heutzutage. Ich habe früher immer gesagt, oder sag heute, es reicht nicht mehr, wenn man einen Sprung gut anreitet, da gehört mehr dazu. Das ganze Management, auch mit Besitzern, mit dem ganzen Drumherum, dass man die Saison gut plant. Und das macht er herausragend. Und das zeigen ja auch die Erfolge, die er jetzt ja über einen längeren Zeitraum auch schon hatten.
Mein erster Gedanke bei...
Wir haben bei uns im Podcast immer noch die Rubrik Mein erster Gedanke. Das heißt, ich würde dir einfach einen Begriff sagen und du assoziierst dann einfach mal wild los. Ach, fangen wir mal harmlos an. Urlaub,
ja, gerne. Wir waren oft mit der Familie einmal im Jahr und ja, Skifahren gerne, ja, oder auch schon mal in die Sonne.
Bist du auch so ein Beach-Typ, also so richtig braten oder ein Buch lesen? Oder?
Nee, braten nicht, Buch lesen ja, gerne.
Bist du mehr so Krimi oder Sachbuch?
Nee, Krimi. Also ich habe oft ein Sachbuch probiert, aber irgendwie breche ich es dann immer ab, bin ich dann doch wieder bei irgendeinem Krimi.
Familie?
Ja, Frau, 3 Mädels, bin ja wenig zu Hause. Meine Frau hat ja jetzt auch einiges um die Ohren, ist auch viel unterwegs und wir teilen uns das auf, versuchen, dass immer einer zu Hause ist und die 3 Mädels reiten alle 3, die müssen nicht, die wollen aber und das macht auch riesigen Spaß, muss ich sagen.
Dressurreiten?
Ja, war nie so meine Welt. Also früher haben sich doch der eine oder andere ein bisschen lustig gemacht, weil ich die Pferde nicht so gut an Zügel gekriegt habe. Aber trotzdem hat es funktioniert. Gas und Bremse und die Lenkung hat funktioniert. Viele sagen, ich hätte zu meiner Zeit auch schon relativ modern geritten, also mit Rhythmus auch gleichmäßig, den Kopf ein bisschen oben.
Gut. Bier oder Wein?
Nee, Wein. Bin kein Biertrinker, hat aber nichts mit meinem ursprünglichen Beruf Winzer zu tun. Schmeckt mir nicht so gut, mein Alster. Oder ein Radler, wie wir im Süden sagen. Aber im Grunde lieber Wein.
Weinbau ist ja auch ein sehr komplexes Ding. Du bist abhängig von der Natur. Du musst die richtige Rebsorte haben. Beim Keltern weißt du 10-mal besser, 100-mal besser als ich. Ist das auch sowas, wo man sagt, so langfristigen Erfolg aufbauen, Kriegt man da so ein Gefühl dafür auf einer anderen Ebene, was man vielleicht auch in den Pferdesport mit rübergebracht hat?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt da viele Parallelen. Man ist viel in der Natur. Man muss was aufbauen. Man muss sich Gedanken machen, dass man, wenn man neu anpflanzt, die richtigen Rebsorten hat. Und das dauert auch ein paar Jahre. Und auch nachher beim Ausbau des Weines, dass man da die richtigen Maßnahmen und den richtigen Zeitpunkt der Lese erwischt. Genau wie beim Pferd muss man einfach das Gefühl und das Gespür haben, da reinzuhören. Natürlich beim Pferd noch viel intensiver. Aber ich finde schon, dass es viele Parallelen gibt. Und man weiß nie, was dabei rauskommt. Also man weiß nie am Anfang des Jahres, wie wird das Wetter, wie wird die Blüte, wie verläuft der Sommer, regnet es viel, kommt da irgendein Pilz rein, wie wird die Ernte, gibt es viel, vielleicht die Qualität nicht so, gibt es wenig, die Qualität ist top. Und beim Pferd ist es dasselbe. Also es ist, man kann in den Kopf eines Pferdes nie reingucken. Und je nachdem, wie sich ein Pferd entwickelt, natürlich je sorgfältiger man das macht, je besser die Pferde sind, je mehr muss man da auch sich Gedanken machen und je mehr Zeit muss man sich dann nehmen, das Pferd sich entwickeln lassen. Das gibt immer Rückschläge, aber nach Regen kommt Sonne. Also ich finde, dass aus beiden Bereichen es doch viele Parallelen gibt, die man auch mitnehmen kann. Entscheidend ist auch der Kopf. Wenn wir vorhin bei Cento waren, der war zwar vom Typ her eher ein bisschen schwerer, aber der war im Innenleben und vom Kopf wie ein Vollblüter und der wusste genau, wenn es wichtig war und hat dann einfach mitgekämpft. Und das weiß man beim jungen Pferd nicht. Und beim Wein weiß man auch nicht, wie er sich entwickelt. Wird es ein Jahrhundertjahrgang oder wird es ein Jahrgang, den man vielleicht besser nicht selbst trinkt?
Meine letzte Frage, was verzeihst du einem Pferd?
Man muss sich Zeit nehmen. Und wenn ein Pferd auch, muss auch dazu lernen und sich weiterentwickeln. Und man muss das Gefühl haben, er denkt mit. Und das finde ich unheimlich wichtig, weil das ist dann die Basis auch für die Zukunft. Zeit ist nicht das Problem, aber man muss das Gefühl haben, die Qualität ist da und das Pferd will. Man merkt manchmal selber, er ist noch nicht so weit. Und dann muss man sich eben diese Zeit nehmen. Und dann nehme ich mir diese Zeit auch. Also dann glaube ich dran. Dann dauert es auch mal ein halbes oder ein Jahr länger. Ist kein Problem. Wenn man da dran glaubt, ist das in Ordnung. Und da darf so ein Pferd ruhig auch auf dem Weg dahin ruhig auch mal einen Fehler machen. Oder auch, wie gesagt, man merkt, dass er innerlich vielleicht noch nicht das Vertrauen hat, dass er noch nicht locker genug ist. Und dann darf man natürlich nicht übertreiben bei den Anforderungen. Aber ein Top-Pferd ist natürlich auch so, dass es sensibel und empfindlich ist. Und ja, dann verzeiht man auch mal viel.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und das war St. Georg, der Pferde-Podcast. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es auf den sozialen Medien. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich am einfachsten immer mal wieder unter st-georg.de/podcast gucken, denn da sind immer die aktuellsten Folgen für euch bereit. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur vom St. Georg, freue mich, dass ihr zugehört habt und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast.